Vielen, vielen lieben Dank, Kinder. Das war ein sehr, sehr schönes Lied. Immer wieder schön zu sehen, wie Gott den Gottesdienstablauf plant. Das ist wirklich wunderbar. Auch heute wieder. Heute soll es in meiner Predigt, um einen Text gehen, der das Fazit einer etwas längeren Erklärung darstellt sozusagen. Und wenn jemand von euch schon mal ein Fazit oder irgendeine Abschlussarbeit, eine Arbeit in der Schule oder was auch immer mal geschrieben hat und dann mit der Aufgabe sozusagen dran war, ein Fazit zu formulieren, dann weiß er, okay, bei so einem Fazit geht es irgendwie darum, so ein bisschen zusammenzufassen oder vielleicht nochmal so einen Kerngedanken mitzunehmen, um was ging es eigentlich bis jetzt, ja, was haben wir eigentlich schon gelernt und was ist jetzt sozusagen der Ausblick? Manchmal schreibt man in so ein Fazit auch eine Handlungsempfehlung rein. Also man sagt zum Beispiel, okay, was müsste jetzt sozusagen als nächstes passieren? Was müsste man jetzt anfangen? Was müsste man jetzt umsetzen? Und so ähnlich ist das auch in diesem Fazit. Aber wir sind natürlich dazu gezwungen, dass wir uns natürlich auch vorher anschauen, ja, was ist denn jetzt eigentlich, was passiert denn eigentlich vorher? Das Thema ist die Gemeinde Gottes, sein herrlicher Tempel. Es soll heute um die Gemeinde Gottes gehen, um den herrlichen Tempel des Herrn und um das, was Gott wirkt. Und deswegen sagte ich gerade auch nach dem Lied, das passt so wunderbar zusammen, ja, wie Gott es vorbereitet. Der Text, der Predigttext, den finden wir im Epheserbrief. Ich verrate euch aber noch nicht wo, sondern ich fange erstmal damit ganz kurz an, ein bisschen vorzubereiten und, sage ich mal, sozusagen den Boden, auf dem wir gleich bauen werden, vorzubereiten, damit wir auch verstehen, worum es denn jetzt gleich eigentlich geht. Und da möchten wir direkt reinstarten. Der Epheserbrief ist von Paulus verfasst an die Gemeinde in Ephesus. Ältere Handschriften haben diesen Zusatz nicht unbedingt, weshalb viele Ausleger sagen, ja, das war ein Rundbrief, der unter anderem in Ephesus, aber auch in den umliegenden Gemeinden gelesen wurde. Also den haben den Epheser nicht nur für sich allein behalten, sondern den haben viele Gemeinden gelesen. Aber was ganz wichtig war, es war ein Brief an Kinder Gottes, an die Gemeinde, ja. Und Paulus schreibt diesen Brief an diese Gemeinde und ich werde jetzt einfachheitshalber immer die Epheser sagen. Und er schreibt diesen Brief an die Epheser und beginnt nach der Begrüßung mit einer wundervollen Lobrede. Ja, er beginnt mit einer Lobrede in Kapitel 1, wo er in einer Lobeshymne eigentlich das Wunder der Erlösung vorstellt und zeigt, was das eigentlich für ein großartiges Wunder Gottes ist, was er dort getan hat. Ja, er lüftet auch ein Stück weit dieses Geheimnis, das im Alten Testament noch verborgen war und zeigt eigentlich, ja, wie Gott sich das gedacht hat, dass er alles unter ein Haupt zusammenfassen möchte, nämlich Christus. Und das sagt er dann in den ersten Versen, wenn wir das so lesen, von Kapitel 1, Vers 3, fängt das Ganze an bis Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort, das wir dort am häufigsten lesen, ist eigentlich so, oder eins der häufigsten Worte ist, gepriesen sei Gott. Ja? Zum Preis seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit steht hier im Fokus, nur mal ein paar Kostproben. Ja? Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn. Ja? Oder Vers 12, damit wir zum Preis seien seiner Herrlichkeit. Ja? Oder Vers 14, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, da redet er von den Kindern Gottes, zum Preis seiner Herrlichkeit. Also es geht immer wieder um den Preis der Herrlichkeit Gottes. Und das nimmt quasi hier diese ganze Lobrede ein, das merken wir schon, also der Epheserbrief beginnt direkt mit dem wunderbaren, mit dem Zielzustand sozusagen, wenn man so möchte, also mit einer wunderbaren, herrlichen Rede. Und geht dann weiter. Paulus erklärt weiter, dass er sagt, ich möchte gerade deshalb, weil das so wunderbar ist, möchte ich dem Herrn erstmal danken. Ich danke ihm für euch, für die Epheser, für euren Glauben und für eure Liebe, aber ich habe auch eine Bitte. Und diese Bitte beinhaltet Folgendes. Der Apostel Paulus sagt, ich bitte darum, dass ihr etwas wissen sollt, dass ihr in der Erkenntnis einer Sache wachsen sollt, die ganz, ganz wichtig ist. Und den Vers möchte ich mal vorlesen. Er sagt, ich bitte darum, dass der Vater der Herrlichkeit euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ich lese Kapitel 1 ab Vers 18. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, und was sollen sie wissen? Erstens, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Zweitens, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und drittens, Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Und diesen letzten Punkt nimmt Paulus jetzt mit Und man kann diesen letzten Punkt so ein bisschen als Dosenöffner sehen. Er sagt, dieses Wissen ist besonders wichtig und er führt es näher aus und zeigt, schaut mal, diese überragende Größe der Kraft Gottes hat sich schon in Christus gezeigt. In Christus wurde durch die Kraft Gottes auferweckt von den Toten und nicht nur das, Gott hat noch viel mehr gemacht. Ja, er hat ihn über alles eingesetzt, er hat ihn zum Haupt der Versammlung, der Gemeinde gesetzt, er hat ihm alles gegeben. Ja, und es ist sehr, sehr wichtig jetzt auch für den weiteren Verlauf des Textes gleich, wir sind noch nicht ganz fertig, ich hoffe, ihr seid noch bei mir, ja? Gleich sind wir da. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass eben diese Kraft nicht nur irgendwie so ein Theoretikum ist. Ja? Oh, ja, okay, Gott hat Kraft und so. Nein, das ist etwas, das man sehen kann. Kraft, wirklich echte Kraft, kann man sehen. Wenn ich eine Kraft auf etwas ausübe, zum Beispiel auf diese Kerze dort, dann würde sie umfallen, man würde ein Ergebnis sehen. Und das ist bei der Kraft Gottes nicht anders. Die Kraft Gottes kann man sehen, beziehungsweise die Ergebnisse davon kann man sehen. Und das zeigt er dann in den weiteren Versen und bringt jetzt den Fokus quasi, er hat gerade über das Ereignis gesprochen, wie Christus auferweckt wurde und sagt jetzt, auch ihr, mit euch ist was passiert. Und er richtet den Blick an die Adressaten, an die Epheser, die das lesen. Und er sagt in Kapitel 2, schaut mal, ihr wart mal tot. Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Ihr wart mal tot. Ja, ihr wart mal Kinder des Ungehorsams. Ihr habt mal nach dem Fleisch gelebt. Und damit meint er nicht, dass ihr alle moralisch völlig abgrundtief versunken seid. Nein, geistlich tot kann man auch sein, wenn man moralisch ein tolles Leben hat. Man kann trotzdem geistlich tot sein. Geistlich tot ist man, wenn man keine Verbindung zu Gott hat. Und das war der Zustand der Menschen. Ja, von Natur aus Kinder des Zorns, Diener des Fleisches. Aber, und da kommt dieses gewaltige Aber Gottes, ab Vers 4 in Kapitel 2, aber Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Das ist sichtbare Kraft, lieber Zuhörer. Das ist sichtbare Kraft, wenn sich etwas verändert, wenn etwas passiert. Und das ist dort bei den Ephesern passiert. Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Da ist etwas Überwältigendes passiert. Früher wart ihr tot, jetzt seid ihr lebendig. Ihr seid errettet, und das mittels des Glaubens. Es ist nicht eure eigene Kraft. Und da lesen wir diese so berühmten Verse. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Was sind Werke? Es ist eigene Kraft. Es ist nicht eigene Kraft, es ist die Kraft Gottes, die dem Menschen Leben schenkt. Es ist Gott, der aus etwas Totem etwas Lebendiges macht. Ja, und weil die Wiederholung die Mutter des Lernens ist, und Paulus wollte ja, dass die Epheser etwas wissen, etwas lernen, wiederholt er diesen Aspekt jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel und zeigt die Wirksamkeit der Kraft nochmal aus einer anderen Perspektive und sagt, erinnert euch mal an etwas, ab Vers 11, erinnert euch doch mal daran, wer ihr früher wart. Und er beschreibt das in wenigen Worten und gleich sind wir da, bitte noch ein ganz bisschen Geduld. Ja. Erinnert euch, früher wart ihr Nationen im Fleisch. Ihr wart nicht Volk Gottes. Ja, es gab ja die Israeliten, die waren sozusagen das auserwählte Volk Gottes. Und es gab die Nicht-Israeliten, das waren halt Heiden. Die waren weit weg. Die hatten kein Bürgerrecht Israels. Und da sagt Paulus, ihr hattet kein Bürgerrecht, ihr hattet keine Bundesverheißungen. Ja, ihr wart ohne Christus, das sagt er zuerst. Ihr wart ohne Hoffnung, ihr wart ohne Gott in dieser Welt. In so einem Jugendslang wird man heute sagen, ihr wart komplett lost. Ihr wart völlig, völlig weg, also gar keine Chance, ja. Aber, und er ist schon wieder ein göttliches aber jetzt, Epheser 2, Vers 13 und weiter, aber jetzt in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, Heiden und Juden, eins gemacht hat, und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Gott wird seinen Plan mit Israel weiter fortführen, wenn er mit der Gemeinde fertig ist. Aber jetzt, in diesem Zeitalter der Gemeinde, gibt es diese Zwischenwand nicht mehr. Die Zwischenwand war eine Wand im Tempel, ja, die hat quasi den Raum getrennt. Bis dahin durften die Heiden gehen, weiter nicht. Die mussten fernbleiben. Aber Christus hat diese Zwischenwand symbolisch abgebrochen und jetzt gab es sie nicht mehr. Es gab nur noch einen Leib. Gott macht also aus Toten Lebende und aus Fernen nahe. Das ist die überwältigende Wirksamkeit, die sichtbare Kraft Gottes. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Aber bevor ich jetzt gleich einfach so lese, lass uns doch nochmal ganz kurz innehalten, was das eigentlich bedeutet. Wir können jetzt so einen Kontext, ja, sag mal, Kontext hier, von wegen, man muss noch alles durchgehen. Da kann man sich ganz schnell in Struktur verlieren und sagen, ach, guck mal, toll, wie der die ersten Verse da jetzt so erklärt hat. Darum geht es überhaupt nicht. Was bedeutet denn das eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Also Gott hat etwas unglaublich Wunderbares getan und das hat er nicht mit irgendwelchen Menschen weit weg getan, sondern das hat er auch hier getan. Auch hier sitzen wir mit Kindern Gottes zusammen. Viele von uns sind bereits Kinder Gottes. Und wir dürfen wissen, die Kraft Gottes hat das wunderbar gewirkt. Früher waren wir mal geistlich tot und Gott hat uns Leben geschenkt. Das ist etwas Wunderbares. Und ja, jetzt kommt im Endeffekt das Fazit. Paulus kommt also zum Abschluss dieses Gedankengangs und fasst das nochmal so ein bisschen zusammen. Und das möchte ich einmal mit uns lesen. Ich habe den Predigtext mal mitgebracht, aber wenn ihr eine Bibel habt, lest natürlich selber gerne darin auch nochmal mit. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Und ich lese ab Vers 19. Also, sagt Paulus, also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Nun, wie können wir diesen Abschnitt gliedern oder wie können wir dieses Fazit vielleicht so ein bisschen nochmal für uns strukturieren? Das kann man machen. Da hilft es, wenn das eben erlernte Wissen auch hier mit einfließt. Ja? Wir haben ja eben schon gehört, was die überragende Wirksamkeit der Kraft Gottes ist. Und diese Erkenntnis wiederholt Paulus jetzt hier im ersten Vers und im ersten Abschnitt. Und im zweiten geht es damit nahtlos weiter, das werden wir gleich auch sehen. Aber da ist ein anderer Fokus. Und im ersten Abschnitt zeigt er eigentlich hier, und das ist so mal mein Vorschlag für die Struktur, Gott gibt eine neue Identität. Also zuerst erinnert Paulus die Gemeinde nochmal daran, schaut mal, Gott hat euch eine neue Identität gegeben. Früher wart ihr eins und jetzt seid ihr etwas anderes. Früher wart ihr Fremde, jetzt seid ihr Mitbürger. Und der zweite Abschnitt, der bekommt dann einen anderen Charakter. Und zwar zeigt Paulus jetzt hier, wie in einem guten Fazit, ja, sozusagen, was folgt denn jetzt daraus? Was passiert denn jetzt mit Menschen, die eine neue Identität bekommen haben? Was soll denn damit jetzt eigentlich weiter gemacht werden? Und wir sehen hier dieses Wörtchen aufgebaut. Also da passiert eine Aktion und Gott macht etwas, er baut etwas. Nämlich, das ist das zweite hier, Gott baut einen herrlichen Tempel, das ist die Gemeinde. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail anschauen, wie das denn jetzt konkret aussieht. Fangen wir also mit dem ersten Abschnitt an. Gott gibt eine neue Identität. Wir sind darauf gerade schon mal kurz drauf eingegangen, deswegen werde ich das jetzt hier auch nicht mehr so lange ausführen. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr wichtig, denn das ist ja die Grundlage dafür, dass Gott quasi den nächsten Schritt macht, also etwas baut. Zunächst gibt er eine neue Identität. Und was bedeutet das eigentlich? Nochmal so ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Nun, zunächst ist das hier eigentlich so unser Zustand. Ich habe es gerade schon mal so gesagt, ja. Das, was ab Vers 11 in diesem Brief steht, das trifft genau auf uns zu. Zumindest werden wir nicht bekannt, dass wir jetzt hier auch Leute haben, die irgendwie einen jüdischen Background haben. Aber Paulus hat hier an die Heiden geschrieben, die also wirklich, ja, die selbst sozusagen aus ihrer Geschichte heraus noch nicht mal sagen konnten, dass sie irgendwie eine engere Verbindung hatten. Sie hatten also wirklich gar keine richtige Verbindung sozusagen zu dem ganzen Wirken Gottes in der Hinsicht. Ja, sie waren nicht Teilhaber dieser Bundesverheißung, sie hatten nicht das Bürgerrecht. Sie waren also völlig weit weg von Gott. Und das ist der Zustand, der auf jeden von uns zutrifft. Keiner ist von uns in Gottes Nähe aus eigener Kraft. Das, wo wir aus eigener Kraft sind, ist genau hier. Ja? Ohne Bürgerrecht, gottlos. Da kommen wir hin, wenn wir viel arbeiten, da kommen wir hin, wenn wir Religionen gründen und erfinden, da bleiben wir genau da. Da bewegt sich keiner einen Zentimeter weiter. Geht nicht. Es gibt nicht mehr als das, dass wir nämlich ohne Gott sind, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Und dann passiert aber etwas ganz Besonderes. Ich habe das mal hier versucht, grafisch so mal ein bisschen aufzubereiten. Und zwar das Erlösungswerk Jesu Christi. Einige Verse vorher sind so gewaltige Worte, deswegen möchte ich sie nochmal vorlesen, weil ich könnte sie nicht so gut zusammenfassen. Ja, ich habe es gerade schon mal kurz vorgelesen, ich lese es nochmal vor. Jetzt aber in Christus seid ihr, ab Vers 13, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat, die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hat, damit er die zwei, also damit meint er die Heiden und Juden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz. Das ist die Tür. Durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündete Frieden. Das ist das Evangelium, lieber Zuhörer. Liebe Geschwister, das ist das Evangelium. Das ist diese verändernde Kraft Gottes. Das ist der Schlüssel, wie Gott eigentlich aus Fremden nahe macht. Es ist Jesus Christus, es ist das Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha, das, was unser Herr dort getan hat. Und was passiert durch dieses Erlösungswerk? Was passiert, wenn Menschen dieses Erlösungswerk im Glauben annehmen? Vorher hat Paulus ja schon erklärt, das Ganze wird mittels des Glaubens angenommen. Es ist keine Kraft, es ist nicht irgendwie eine Handlung, die wir tun, es ist nur der Glaube. Und nur der Glaube allein führt dazu, dass Gott das, was er schon vorbereitet hat, dass Gott genau das hier tut. Er gibt Menschen eine neue Identität. Aus Fremdlingen werden Mitbürger. Aus Fremdlingen werden Hausgenossen. Ja? Also wenn man hier in diesem Land lebt und man hat keine Identitätskarte, keinen Personalausweis, dann ist das ein ziemlich, also wenn man kein Bürger ist, das bedeutet das im Umkehrschluss, dann ist das eine schwierige Situation. Man hat nicht dieselben Rechte, man hat nicht dieselben Freiheiten und so weiter. Aber Kinder Gottes, im Haus Gottes, ja, die haben diese Karte bildlich gesprochen. Die haben diese Identität von Gott bekommen. Sie dürfen Hausgenossen sein, sie dürfen Mitbürger sein. Und jetzt wäre das Ganze ja schon an sich wunderbar und könnte sagen, wow, das ist ja schon ein Wunder für sich, ja, wenn man darüber nachdenkt, dass Gott uns eigentlich in sein Reich versetzt, aber er hört hier nicht auf. Und das finde ich, das sagt viel darüber aus, wie wichtig ihm das ist, was jetzt kommt. Er hört hier nicht auf. Er hätte Menschen einfach eine neue Identität geben können und sagen, Punkt. So, jetzt habt ihr die, gut ist. Aber es geht weiter. Er möchte nämlich was mit diesen Menschen machen, denen er eine neue Identität gegeben hat. Und das kommt jetzt. Gott baut einen herrlichen Tempel. Und zwar die Gemeinde. Paulus beschreibt, wie Gott seinen herrlichen Tempel, die Gemeinde, baut. Und diese Beschreibung hilft uns dabei, besser zu verstehen, ja, was die Gemeinde in den Augen Gottes im Grunde ist, ja, was dieser Bau Gottes ist. Und dabei hilft uns ganz, ganz stark das Bild, das Paulus hier verwendet. Das ist immer so das Leidige. Ja? Wenn jemand predigt, der ist dann immer ganz stark, wenn er noch nicht so viel Erfahrung hat, so wie ich jetzt, man ist noch relativ jung, man hat noch nicht so viel erlebt, man sucht immer irgendwelche Bilder. Aber das Schöne ist, das müssen wir hier gar nicht machen, das Bild hat Paulus uns schon vorgegeben. Wir können uns an diesem Bild entlang arbeiten und mal schauen, was bedeutet das denn jetzt, so einen Tempel zu bauen, oder wie ist dieses Bild dieses Tempelbaus eigentlich beschrieben und was bedeutet das für die Gemeinde? Und wir werden das in so kurzen, knackigen Punkten jetzt hier einmal durchgehen. Das sind 7 an der Zahl. Ich habe 7 einzelne, sage ich mal, Punkte hier identifizieren können aus diesem Text, aus diesen 3 Versen, wo ich glaube, das sind Dinge, die genau auf die Gemeinde Gottes zutreffen und Eigenschaften, die die Gemeinde Gottes beschreiben. Und wir möchten direkt mit dem ersten Punkt beginnen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig bei einem Bau. Könnt ihr das gut lesen? Mehr oder weniger. Ihr könnt auch das Licht hier vorne ausmachen. Schade, dass mir das erst jetzt einfällt. Genau, aber wenn ihr wollt. Das Erste und das Wichtigste ist, der Bau hat eine Grundlage. Ohne eine Grundlage kann ein Bau nicht bestehen. Jesus hat das ganz klar deutlich gemacht in seinem Gleichnis. Wer auf Sand baut, der baut für eine ganz, ganz kurze Zeit. Ja? Aber der Bau, von dem wir hier reden, der Bau, den Gott mit diesen Menschen baut, ja, den er eine neue Identität gegeben hat, dieser Bau hat eine Grundlage. Und zwar ist das die Lehre der Apostel und Propheten. Im Grunde bildet das hier das Wort Gottes ab. Das, was wir hier haben, ist die Lehre der Apostel und Propheten. Wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, was waren die Eigenschaften der ersten Gemeinde? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und noch ein paar andere Sachen, aber ich möchte das jetzt hier mal fokussieren. Die Lehre der Apostel und Propheten bildet hier die Grundlage dieses Baus. Es ist nicht irgendwie ja, einer hat mal das gesagt und der andere denkt vielleicht das und das ist hier irgendeine Philosophie. Nein, dieser Bau ist gegründet auf einem festen Massiv. Er ist gegründet auf Wahrheit. Er steht nicht auf losem Grund, sondern auf einer unverrückbaren Wahrheit. Das machte Jesus Christus seinen Jüngern schon viel früher deutlich. Die Situation aus Matthäus 16, wo Petrus nochmal das Bekenntnis auch ablegt und Christus im Endeffekt nochmal bestätigt, hier, auf so einen Felsen, auf so einem Massiv werde ich die Gemeinde bauen. Und so in der Art, ja, so können wir das vielleicht vergleichen, so ist das Massiv. Die Lehre der Apostel und Propheten ist die Lehre des Wortes Gottes. Das, was die Grundlage ist. Und das können wir eins zu eins auf unsere Zeit heute beziehen. Wenn wir anfangen, unsere Gemeinde, und wichtig ist hier auch zu beachten, Paulus redet grundsätzlich hier in diesem Kontext jetzt über die globale Gemeinde, und da sind auch wir ein Teil davon. Ja? Aber er redet über die ganze Gemeinde als Ganzes, aber wir dürfen das genauso auch auf uns beziehen. Wenn wir jetzt quasi sagen, naja, wir haben so ein paar Ideen, aber das kommt jetzt nicht direkt aus dem Wort Gottes, aber das ist uns so wichtig, wir prügeln das einfach durch. Und sind dafür sogar bereit, Dinge aus dem Wort Gottes zurückzustellen, dann bauen wir nicht mehr auf diesem Grund. Aber Gott baut auf diesem Grund. Also das, was Gott baut, das ist hierauf gebaut, auf der Lehre der Apostel und Propheten. Wenn wir etwas lehren, was davon abweicht, dann ist das nicht mehr der Bau Gottes. Wir kommen zum zweiten Punkt und der ist sehr spannend. Alle Punkte sind spannend, deswegen werde ich das jetzt auch nicht mehr sagen. Also alle sind spannend. So, der zweite ist, Jesus Christus ist der Eckstein dieses Baus. Jesus Christus ist der Eckstein der Gemeinde. Wir haben das gelesen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus, Jesus selbst, Eckstein ist. Jesus Christus symbolisiert also in diesem Bau diesen Eckstein, er ist der Eckstein. Und dieser wiederum hatte in antiken Bauten, ich denke, das ist bis heute sicherlich auch noch immer eine wichtige Sache, allerdings, ich bin kein Bauexperte, da müsst ihr Paul oder so fragen. Aber dieser Eckstein kann in unterschiedlichen Hinsichten sehr, sehr wichtig für einen Bau sein. Ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, die das hier zeigen. Und wir sehen hier zwei Formen eines Ecksteins, wie man ihn auch hier verstehen kann. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, oder beziehungsweise zwei, die relevant sind. Das erste, was ihr hier seht, ist die Umfassungsmauer an dem Tempelberg in Jerusalem. Und diese Ecksteine, die ihr hier seht, manche von diesen sind, also die Steine sind so von einer bis 500 Tonnen schwer, ein unfassbares Gewicht, ein unvorstellbares Gewicht. Und diese Ecksteine, oder hier der erste in diesem Beispiel, hat jetzt zum Beispiel die wichtige Funktion, dem gesamten Bau eine Grundausrichtung zu geben. Das ist so mehr der Fokus bei diesem linken Beispiel. Ja, ich bin rechts-links immer ein bisschen schwierig. Bei dem linken Beispiel. Dieser Eckstein, der gibt diesem ganzen Bau eine Ausrichtung. Es ist sehr, sehr wichtig, dass dieser Eckstein auch absolut genau den richtigen Winkel hat, den er haben soll. Und so wie er liegt, ja, das entscheidet darüber, wie die weiteren Steinreihen gelegt werden können und so weiter. Also ohne diesen Eckstein ist das ganze Ding krumm und schief. Ja, das Ganze kann nicht vernünftig wachsen. Der zweite Fall, in dem ein Eckstein oder in dem diese Bezeichnung Eckstein verwendet wird, ist die eines Abschlusssteins, den wir hier oben bei diesem Torbogen sehen. Das ist ein Eckstein, der diesen ganzen Torbogen zusammenhält. Und wenn der fehlt, bricht alles zusammen. Und wir sehen jetzt schon an diesen zwei Bildern, das passt eins zu eins hier auf die Person Jesus Christus zu. Das trifft hier eins zu eins zu. Jesus Christus ist in diesem Bau, in dieser Gemeinde, die Grundausrichtung Nummer eins. Es geht nichts an ihm vorbei. Er ist der, der alles hält. Es kann nicht den Fall geben, dass Gemeinde irgendwo entsteht oder gebaut wird oder grundsätzlich Gemeinde gebaut wird und Christus nicht im Zentrum ist, beziehungsweise Christus nicht die Ausrichtung ist. Wenn Christus nicht die Ausrichtung ist, ist das nicht der Bau Gottes, weil dort ist Christus die Ausrichtung, dort ist Christus der Eckstein. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar sagt Paulus, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst. Das könnte man jetzt schnell überspringen, aber das dürfen wir nicht überspringen. Denn das ist die dritte Eigenschaft, der Bau wächst. Ganz spannend, das hat er damals zu den Ephesern oder zu den anderen Gemeinden auch geschrieben und hat ihnen damit klargemacht, Leute, bei euch ist jetzt vielleicht eine Gemeinde entstanden, vielleicht entsteht irgendwo anders morgen eine und dann doch eine. Gott baut seine ganze Gemeinde, er baut diesen Tempel, aber er ist noch nicht fertig. Das ganze Projekt geht noch weiter. Und meines Wissens ist das bis heute noch nicht abgeschlossen. Gott ist noch nicht fertig. Er wächst immer noch, dieser Tempel. Er wird immer noch gebaut und er ist immer noch dabei, diesen Tempel weiterzubauen und weiter zum Wachsen zu bringen. Liebe Zuhörer, die Gemeinde Gottes ist im Normalzustand ein Wachstumsprojekt. Es gibt Einzelfälle, die das leider nicht widerspiegeln. Ja, gibt es immer wieder. Es gibt sogar Fälle, wo es zurückgeht. Aber die Gemeinde Gottes in seiner Idee, in seiner Vorstellung, das, was Gott baut, ist ein Wachstumsprojekt. Das ist nicht etwas, das stillstehen soll, sondern es soll wachsen. Es soll immer weiter zunehmen und größer werden, bis es fertig ist. Das war von Anfang an die Absicht Gottes. Es geht bei diesem Projekt Gemeinde nicht um die Ausgestaltung der eigenen Komfortzone, sondern es geht um Wachstum. Aber, auch hier ist ganz, ganz wichtig, es ist Gott nicht egal, wie dieser Bau wächst. Und das ist auch gut so, denn darauf geht Paulus hier direkt im nächsten Vers ein und er zeigt eigentlich, dass es Gott wichtig ist, dass dieser Bau auf eine ganz bestimmte Art und Weise wächst. Und das ist der nächste Punkt, der Bau wird wohl zusammengefügt. Gemeindewachstum ist kein Wildwuchs. Das ist kein Wachstum, bei dem alles, es ist kein Wachstum, bei dem alles irgendwie läuft, sondern es wird wohl zusammengefügt. Es ist ein Wachstum, bei dem alles passt, beziehungsweise passend bearbeitet wird, sodass es sich gut zusammenfügen lässt. Und auch hier greift wieder genial das Bild des Tempelbaus. Also ihr werdet heute so zwischendurch 2, 3 kleine geschichtliche Ausflüge mit mir unternehmen, wie der Tempel gebaut wurde. Eine unglaublich spannende Sache. Dagegen waren die Pyramiden von Gizeh ein Lacher. Das darf man jetzt keinem Ägyptologen sagen. Aber die Steine, die dort bewegt wurden, nur mal so als Größenordnung, die Steine bei den Pyramiden waren so im Mittel 2,5 Tonnen schwer. Die Steine bei der Umfassungsmauer des Tempelbergs waren von 1 bis 500 Tonnen schwer. Eine vollbeladene Boeing 747 wiegt 450 Tonnen. Das ist schwerer als eine Boeing 747. Und die Steine wurden Zentimeter genau zusammengesetzt. Also der Bauherr hat zum Beispiel darauf geachtet, dass auf der unteren Ecke der Umfassungsringmauer die Steine immer mit einem Versatz von 2 Zentimetern versetzt übereinander gesetzt wurden, sodass man von unten nicht das Gefühl hatte, dass das Ganze überkippt, sondern dass man von unten den Eindruck hatte, es ist gerade. Aber es hat einen ganz, ganz leichten Winkel. Und das mit den einfachen Mitteln der Zeit, wie haben die Leute das gemacht? Unglaublich. Und genau dieses Bild gebraucht Paulus hier und sagt, schaut mal, genauso präzise und genauso perfekt achtet Gott bei seinem Bau darauf, dass alles gut zusammenpasst. Das wird nicht einfach irgendwie gemacht. Das wird sehr, sehr gründlich vorbereitet. Und so eine Vorbereitung beginnt damit, dass man erstmal die richtigen Steine beschaffen muss. Die Steine werden aus dem Steinbruch gebrochen, ja, aus dem Dreck gebrochen sozusagen und an den Ort des Geschehens gebracht. Beim Herausbrechen hat man dann zum Beispiel Holzbalken, hat man erst ein Stück freigeschlagen mit Meißel, hat man einen Holzbalken reingestellt, ihn mit Wasser begossen und das Ganze sich ausgedehnt und dann diesen Stein freigesprengt. Unglaubliche technologische Leistungen, die dort unternommen wurden. Und wenn man den Stein dann zur Mauer gebracht hat, dann war er noch nicht komplett fertig. Er wurde dann dort weiter bearbeitet. Man hat ihn dann zu Ende gemeißelt, man hat dann entsprechend die Kanten bearbeitet und so weiter. Und ihn passend geschlagen. Ja? Jeder Stein musste genau auf Maß gebracht werden. Und das bedeutete auch Bearbeitung. Das bedeutete auch mal, dass mal ein Stein einen Meißel gesehen hat. Selbstverständlich hat jeder Stein auch mal einen Meißel gesehen. Jeder Stein wurde auch mal hart rangenommen sozusagen. Und manchmal ist es dann auch vorgekommen, dass Steine darunter irgendwie kleiner gemacht werden mussten oder entsprechend angepasst werden mussten. Und dann hat man die Steine übereinander zusammengesetzt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man einen Stein, der mehrere Tonnen wiegt, auf einen anderen Stein drauflegt und das nicht vorsichtig genug macht, dann führt das dazu, dass auf der unteren Steinreihe die Steine brechen. Und um das zu verhindern, hat man zum Beispiel so kleine Bleielemente, so Blei zwischen die Steinplatten gelegt und dann ist der Stein draufgesetzt worden und langsam wie eine Feder abgesackt. Das war total faszinierend, dass man selbst darauf geachtet hat, dass die Steine sich gegenseitig auch nicht kaputt machen sollten. Und das sind alles Dinge, die hier mit einfließen, wenn wir lesen, der ganze Bau wächst wohl zusammengefügt. Der wird nicht einfach irgendwie zusammengefügt, sondern es wird sehr genau und wohl darauf geachtet. Kommen wir zum nächsten Punkt und wir nähern uns dem Ziel dieses Baus, dem Zielzustand. Er wird wohl zusammengefügt, er wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und der Fokus, der jetzt hier in den Mittelpunkt gerückt wird, ist der Bau eines heiligen Tempels, nicht zwei oder drei. Gott baut nicht zwei oder drei Tempel, er baut einen. Und wie ich schon sagte, hier steht jetzt die globale Gemeinde im Vordergrund, deswegen ein heiliger Tempel. Natürlich besteht dieser eine Tempel aus mehreren Räumen, aus mehreren Abschnitten und so weiter. Man kann das Bild sozusagen weitergehen auf die Ortsgemeinden. Aber es ist eine globale Gemeinde, es ist ein Ziel, das Gott verfolgt. Gott hatte nie die Absicht, einen Wildwuchs zu provozieren. Der Wildwuchs, den wir heute sehen in den vielen angeblichen Wahrheiten, ist ein Wildwuchs, der dadurch entstanden ist, dass die Verbindung zum Fundament fehlte. Dass die Ausrichtung zum Eckstein nicht mehr eingehalten wurde. Plötzlich hat man zur Seite weggebaut. Der Eckstein spielte keine Rolle mehr. Es ging nicht mehr nur noch um Christus, es ging auch noch um andere Sachen zusätzlich. Die Lehre der Apostel und Propheten war nicht mehr ausschlaggebend, sondern die Lehre von sonstigen Philosophien. Man verliert die Verbindung zum Fundament und plötzlich sind wir auf einer völlig anderen Baustelle. Aber das ist nicht mehr die Baustelle Gottes. Die Baustelle Gottes, der Bau Gottes, ist auf der Lehre der Apostel und Propheten. Der Eckstein ist Christus und es ist ein heiliger Tempel, nicht zwei oder drei. Und zuletzt haben wir natürlich, also wir haben ja einmal einerseits die Aussage, es ist ein Tempel, aber wir haben auch die Aussage, dass es eben ein Tempel ist. Und das dürfen wir nicht ganz vergessen. Ich habe uns mal ein Bild da mitgebracht. Das ist ein Modell des damaligen Tempels, der zu der Zeit noch stand. Und dieser Tempel war laut Zeitzeugen so glorreich, dass man, oder so majestätisch, wenn man von der Ostseite kam, also die Vorderseite, die ihr da jetzt seht, an diesem Tempelgebäude selbst, war mit Goldplättchen bestückt. Und wenn man von Osten kam, die Sonne ging gerade auf, konnte man auf diesem Tempelberg nur so einen leuchtenden Fleck sehen. Man konnte gar nicht mal erkennen, was das Gebäude war. So voller Herrlichkeit hat man das quasi mit menschlicher Leistung dort aufgebaut. Also wirklich imposant, beeindruckend, würde er heute noch stehen. Sicherlich eins der sieben Weltwunder. Die Römer haben ihn dann aber in Schutt und Asche gelegt. Aber was ist das? Ein Tempel ist ein Gebäude, das Gott verherrlichen soll. Und genauso ist es auch bei der Gemeinde. Die Gemeinde wird mit einem Tempel verglichen, weil sie ein Gebäude ist oder mit einem Gebäude verglichen werden soll, das zur Verherrlichung Gottes dient. Da sind wir wieder am Anfang des Briefes, wo Paulus auch schon angefangen hat, zum Preis der Herrlichkeit Gottes. Ja, und das ist nicht zuletzt auch eben wichtig zu berücksichtigen, wenn wir über die Gemeinde, diesen herrlichen Bau Gottes nachdenken. So, und dann sind wir auch schon beim sechsten Punkt. Hatte ich sieben gesagt? Es sind aber nur sechs, keine Sorge. Ah nee, es sind doch sieben. Entschuldigung, es sind sieben. Ja, jetzt bin ich ja selber durcheinander gekommen. Jeder Glaubende wird mit eingesetzt. Paulus sagt hier weiter im Text, indem auch ihr mit auferbaut werdet. Und hier wird er persönlich. Hier richtet er sich wieder an diese neuen Identitäten, an jeden, der quasi von sich sagen kann, ja, ich habe auch diese neue Identität von Gott bekommen. Auch du bist Teil dieses Tempels. Gott möchte auch dich mit aufbauen in diesem Tempel. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Paulus konkretisiert diese Symbolik der Baustoffe hier auf jeden einzelnen Glaubenden. Ja. Gott setzt jeden, der glaubt, ein für den Bau dieses Tempels und er will außerdem etwas ganz Außergewöhnliches mit diesem Tempel zusätzlich erreichen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, der Bau wird zur Behausung Gottes im Geist. Ich würde mal sagen, ja, hast du ja schon mal gesagt, Paulus, Tempel und so. Aber Behausung und Tempel, ja, es zielt natürlich auf dasselbe Gebäude ab. Aber hier wird ein anderer Aspekt hervorgehoben, und zwar der des Zuhause-Seins. Gott baut hier eine Behausung für sich in gewisser Maßen und bringt damit zum Ausdruck, dass er in diesem Bau selber wohnen möchte. Er möchte also in enger Gemeinschaft mit den Menschen sein, mit denen er auch eine neue Identität gegeben hat. Das sollte die ganz natürliche Folge daraus sein. Diese enge Gemeinschaft. Die Gemeinde ist der Bau Gottes, den er baut, um darin zu hausen. Das ist Nähe. Das ist nicht weit weg und nur noch theoretisch oder schematisch, sondern das ist ganz, ganz nah. Da reden wir von Beziehung. In der Gemeinde will Gott Beziehung zu den Menschen. Das möchte er natürlich auch grundsätzlich, aber in der Gemeinde ist das quasi Sinn und Zweck des Ganzen. Das Ganze soll zu einer Behausung Gottes im Geist werden. Gott möchte darin wohnen. Es ist unmöglich, Teil der Gemeinde zu sein und keine Beziehung zu Gott zu haben. Vertraue da nicht zu sehr auf irgendein Stück Papier, lieber Zuhörer. Vielleicht stehst du auf irgendeiner Liste, hast aber keine Beziehung mehr zu Gott, das ist nicht Teil der Gemeinde. Das ist nicht das, wovon wir hier reden. Hier reden wir von einer engen Beziehung, hier reden wir von Nähe. Das sind also die Punkte. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, Christus ist der Eckstein, das Ganze wächst, wird wohl zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch wir, auch du, jeder Einzelne mit eingesetzt wird zu einer Behausung Gottes im Geist, Nähe mit ihm. So viel zu diesem wunderbaren Projekt, Gott baut seinen herrlichen Tempel, seine Gemeinde. Und wohin führen uns nun diese Worte? Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und hier einmal sagen, ja, es ist natürlich, was wir heute jetzt hier erforscht haben, das ist kein klassischer Anwendungstext. Ja. Wir haben gesehen, wir haben hier vorbereitend auf diesen Text erstmal uns ein Stück weit an diese Erkenntnis gewagt, zu verstehen, was eigentlich die überragende Größe der Kraft Gottes an uns ist. Gott macht aus Toten Lebende und aus Nahen und aus Fernen macht er nahe. Und in dem Fazit, das wir jetzt gerade untersucht haben, wir haben es ja recht gründlich untersucht, haben wir festgestellt, dass Paulus genau dieses Bild aufgreift und dann wunderbar beschreibt, was Gott mit diesen Menschen macht. Er hat also Gott hat Menschen eine neue Identität gegeben mittels des Glaubens und jetzt baut er etwas. Er baut etwas Großartiges daraus, zu seiner Verherrlichung, einen heiligen Tempel im Herrn, die Gemeinde. Und ich möchte dich gerne, lieber Zuhörer, fragen, was löst dieses Wissen, diese Erkenntnis, was löst das in dir und in mir aus? Ich habe selber darüber nachgedacht, weil es ist tatsächlich so, manchmal sind wir ja so ein bisschen anwendungshungrig. Ne? Da wollen wir am Ende so eine Checkliste haben, so tu dies, mach jenes, lass das. Und dann gehen wir für die nächste Woche wieder gestärkt nach Hause. Das ist dieses Mal nicht so der Fall. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir etwas ganz, ganz Wesentliches, ganz wesentliche Dinge hier auch mitnehmen sollten. Denn dieser Text steht hier ja nicht nur deshalb, weil das irgendwie ein Lückenfüller sein sollte, sondern Gott wollte uns damit etwas mitteilen. Und ich habe uns mal 4 Vorschläge mitgebracht, die ich für eine angemessene Reaktion halte auf dieses großartige Werk Gottes, das er mit uns, mit Ex-Sündern, baut. Gott gebraucht Steine, die mal im Dreck lagen, um etwas Herrliches zu machen. Was macht das mit dir und mit mir? Was macht das mit uns? Ich habe mal den ersten Punkt mitgebracht, den ersten Stein, Demut. Oh, man sieht den Stein nicht, aber ist egal. Ihr seht die Schrift, das ist wichtig. Demut. Geht es dir vielleicht auch so, dass, so wie es mir ging, als ich mich auf diesen Text vorbereitet habe, was geht in Gott vor? Was ist das für eine unbegreifliche Größe, dass er uns dafür einsetzt, diesen Tempel zu bauen? Ich finde das überwältigend. Ich finde das sehr, sehr überwältigend und ich muss sagen, das bringt mich an die Grenze von dem, was ich verstehen kann. Weil das kann ich nicht mehr so richtig fassen. Gott benutzt sündige Menschen wie dich und mich, um damit etwas Großes zu bauen. Schaut mal, ganz am Anfang in der Lobrede hat Paulus das schon mal aufgegriffen und er hat gesagt, ihr seid zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Ihr lebt zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Unser Leben dient zur Verherrlichung Gottes, durch das, was Gott mit uns machen will. Und er gebraucht uns dafür. Ich persönlich finde das sehr, sehr überwältigend und das ist eine Reaktion, die ich für angemessen halte auf diesen Text, für die erste. Die zweite ist Dankbarkeit. Vielleicht hast du die letzten Tage und Wochen mehr Zeit darin investiert, zu überlegen, was dir an der Gemeinde nicht gefällt. Ich möchte dich dazu einladen, mal für die Gemeinde zu danken. Für die Gemeinde Gottes zu danken, für dieses Projekt, das jetzt schon fast 2000 Jahre besteht, dass es auf eine phänomenale Art und Weise überall auf der ganzen Welt gebaut wird von Menschen, die Gott aus dem Tod rausgeholt hat. Danke Gott dafür. Danke ihm für die Gemeinde, global, aber danke ihm auch für die Ortsgemeinde, die du besuchst, in der du vielleicht auch Mitglied sein darfst. Danke ihm dafür. Ich denke, das ist angemessen, wenn wir lesen, was Gott eigentlich hier macht mit uns. Die dritte Reaktion habe ich mal überschrieben mit Gelassenheit. Ich habe lange überlegt, schreibst du Vertrauen oder Gelassenheit, aber das Wort Gelassenheit erinnert mich so ein bisschen an gelassen mal machen. Und ich dachte, das geht auch genau in die Richtung. Ja? Gelassenheit ist so ein bisschen ein Stück weit die Sorgen abgeben und sagen, Also wenn Gott den Tempel baut, er hat einen Plan. Ich weiß manchmal nicht so genau, warum er diesen Stein eingesetzt hat oder den. Aber er wird das schon wissen. Er wird schon wissen, was er macht. Ja, natürlich immer vor der Bedingung. Das Ganze ist auf der Grundlage gebaut, Eckstein und so weiter. Ihr habt es alle gehört. Aber ich denke, das darf uns ein Stück weit diese Gelassenheit geben, zu sagen, ja, Gott hat das in der Hand. Er ist der Bauherr. Er macht das schon. Ja? Im Psalm 127 schreibt Salomo, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Und wisst ihr, was Schönes an der Gemeinde? Das ist ein Haus, das der Herr baut. Steht hier drin. Also das darf uns ein Stück weit diese Ruhe geben. Und dazu möchte ich uns einladen zu dieser Reaktion. Und die vierte Reaktion, ich glaube, das ist so ein bisschen der Gipfel, das ist die Anbetung. Dazu möchte ich uns auch gleich einladen. Ich denke, das ist das, worin es gipfeln sollte, wenn wir über die Gemeinde nachdenken, dann soll uns das zur Anbetung führen. Was Gott dort macht, was Gott dort baut, das ist überwältigend. Und ich glaube, liebe Zuhörer, ich glaube, das, was wir heute davon sehen, das sind so Bruchstücke, ja, weil unser Blickfeld ist so klein, wir sind Menschen, wir können so wenig gleichzeitig sehen. Aber wenn wir eines Tages alles sehen werden, in seiner ganzen Pracht, dann haben wir zum Glück eine Ewigkeit Zeit, um anzubeten, denn die werden wir dann auch brauchen. Und dazu möchte ich dich einladen, ja, im Nachdenken über die Gemeinde Gottes, im Nachdenken über diesen herrlichen Bau. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wer beten möchte, darf das gerne tun und ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab.